Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe wieder die Übersicht, sodass ihr wisst, wer was wann sagt. Den Text, den ich heute mitgebracht habe und gerne so als thematischen Einstieg, weil das letzte Mal haben wir uns ja im Prinzip angeschaut, wie kann man Texte interpretieren, was sollte man alles berücksichtigen, also das ganze hermeneutische Thema. Heute würde ich mit dem ersten Text beginnen und zwar von Seneca. Dieses Drittel ist die römische Kaiserzeit. Seneca ist einer der letzten publizierenden Stoiker in der römischen Kaiserzeit, war der Berater von Kaiser Nero. Seneca ist durch Schenkungen zu einem der reichsten Männer des römischen Imperiums geworden. Und am Ende seines Lebens ist ihm dann unterstellt worden, dass er bei einem Komplott gegen Kaiser Nero beteiligt gewesen sein soll. Die Historiker gehen davon aus, er war wohl nicht beteiligt. Kaiser Nero hat also den Befehl gegeben, dass er sich selbst dann suizidieren muss. Für den Adel war das immer noch besser, als in der Arena gegen irgendwelche wilden Tiere kämpfen zu müssen. Oder er hat, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, relativ viel publiziert. Und es gibt so einen ganzen Zyklus, den er also in Form von Briefen veröffentlicht hat. Und dieser Text ist jetzt aus diesen Briefen. Und ich finde, dieser kurze Textausschnitt gibt inhaltlich wesentliche Themen vor, die uns beschäftigen werden, beziehungsweise uns bisher auch beschäftigt haben. Deswegen lese ich den jetzt einfach mal langsam vor. Er richtet sich an seinen Bruder Gallio. Wer, mein Bruder Gallio, wünschte sich nicht ein glückliches Leben? Das ist eigentlich die Grundfrage. Und ich denke, das ist das, mit dem wir uns auch beschäftigen. Er verallgemeinert das mal und das ist so typisch, wie auch der Dalai Lama das eigentlich sagt. Eigentlich alle Menschen wollen ein gutes Leben, wollen ein glückliches Leben leben. Nur offensichtlich die meisten benutzen die falschen Mittel, um dahin zu kommen. Das ist so ein bisschen die Tragik. Aber er beginnt genauso. Also wer wünscht sich nicht ein glückliches Leben? Aber um zu erkennen, was uns zum Lebensglück verhelfen kann, dazu fehlt uns der richtige Blick. Nichts ist schwerer, als ein glückliches Leben zu führen. Das ist unser Dilemma und unsere Ausgangsbedingung. Wir würden gerne, aber irgendwie klappt es nicht. Je stürmischer man ihm zueilt, umso mehr entfernt man sich von ihm, wenn man den Weg verfehlt hat. Führt dieser nach der entgegengesetzten Seite, so wird gerade die Eile der Grund, den Abstand zu vergrößern. Also den Abstand zum glücklichen Leben zu vergrößern. Und ich glaube, das können wir in unserer Umwelt super sehen. Das heißt, alle sind eigentlich von der Idee getrieben, ein tolles Leben zu leben, ein glückliches Leben zu leben. Oft endet das in der Hochtourigkeit. Das heißt, sie eilen von einem Happening zum nächsten und müssen das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und je schneller das wird, desto mehr entfernt man sich von dem, was die Stoiker glückliches Leben genannt haben oder auch im Buddhismus. Das heißt, die Hochtourigkeit und die falschen Ziele führen nicht wirklich zum inneren Zufriedenheit, zu innerem Glück. Wir müssen uns also zunächst Klarheit verschaffen über Wesen und Beschaffenheit des Zieles. Man muss wissen, wo man hin möchte, weil sonst läuft man irgendwie im Kreis. Sodann gilt es, Umschau zu halten nach dem Wege, auf dem wir am schnellsten zu ihm gelangen können, wobei der Weg selbst, wenn er nur der rechte ist, uns zu der Erkenntnis verhelfen wird, wie viel wir täglich vor uns bringen und in welchem Maße wir dem Punkt näher kommen, nach dem uns unser natürliches Verlangen hintreibt. Also er hat auch die Idee, es muss irgendwie einen Weg geben, man muss den Weg finden. Und im Buddhismus ist es im Prinzip der achtfache Pfad, auch die Idee von einem Weg. Was er hier unterstellt, was ich interessant finde, weil es so in der Psychotherapie immer wieder auftaucht, ist, dass es ein natürliches Verlangen gibt, was uns zu unserem inneren Glück zutreibt. So beschreibt er das hier. Wenn ich mir die Welt um mich herum anschaue, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Wenn man sich das differenzierter anschaut, und da habe ich ein anderes Konzept mitgebracht, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich finde, das erklärt schon diese Verwirrtheit um uns herum. Das, womit wir uns beschäftigen, beziehungsweise die Basis, dass wir uns damit beschäftigen, ist, dass diese unteren Bedürfnisse, die der Maslow so hierarchisch geordnet hat, dass die schon einigermaßen gestillt sind. Das heißt, die Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Sex sind eigentlich, haben wir zur Verfügung. Die nächste Ebene wäre das Thema Sicherheit. Haben wir eigentlich hier in Österreich auch. Wohnen, Arbeit, Einkommen ist damit gemeint. Und ich würde auch sagen Frieden. Das steht jetzt da nicht explizit drin, aber gehört dazu. Die nächste Hierarchie, was danach dann kommt, also wenn man das Modell hierarchisch nimmt, sind soziale Bedürfnisse. Also Partnerschaft, Freunde, Liebe. Und dann die nächsten Art von Bedürfnisse sind Individualbedürfnisse, nennt er das. Da geht es also um Anerkennung. Und ich denke, wir zumindest so in unserem persönlichen Kontext haben wir eigentlich das Thema Anerkennung über den Beruf mehr oder weniger erfüllt. Und seine Idee ist, wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, dann kommt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, so nennt er das. Und das wäre das Thema der Stoa. Das ist auch das Thema, so wie wir Buddhismus interpretieren. Was es mir hilft, diese hierarchischen Bedürfnisse, ist, dass natürlich in unserer Welt um uns herum viele Menschen noch an dem Thema Anerkennung arbeiten, an dem Thema Grundbedürfnisse, vielleicht weniger in Österreich, aber an dem Thema adäquate Wohnverhältnisse, an dem Thema Beruf und offensichtlich da so viel Unsicherheit auch besteht, dass es Menschen immer wieder schafft, anderen Menschen Angst zu machen, dass in diese Grundgeschichten irgendwie genommen werden könnten und damit natürlich jede Menge Emotionen hochballen. Das hilft mir so ein bisschen mehr Struktur da zu finden in unserem Alltag und auch eine Erklärung, warum viele Menschen sich für Buddhismus oder für Stoa so gut wie gar nicht interessieren, weil die einfach mit ganz anderen Themen beschäftigt sind und das sind dann diese Themen auf den anderen Ebenen. So ähnlich geht es jetzt hier auch in dem Text weiter. Solange wir kreuz und quer umherschweifen und uns nicht von einem Lehrer leiten lassen, sondern lediglich von dem einander heillos widersprechenden Geschnatter und Stimmengewirr der Menge, schwindet das kurze Leben unter lauter Fehltritten dahin, mag man sich auch Tag und Nacht um vernünftige Einsicht bemühen. Wir haben zwei Aspekte hier. Der eine Aspekt ist, also aus der Perspektive von Seneca, ohne Lehrer geht es nicht. Wobei in der griechischen Elite-Ausbildung oder Sozialisation, als auch dann bei den Römern, gab es in der Regel Hauslehrer, die die Jugendlichen unterrichtet haben. Insofern diese Idee, dass man sich einen Lehrer für bestimmte Themen organisiert, war durchaus in der Antike ein gängiges Modell in diesen Elite-Schicht oder Adelsschicht. Das Thema taucht natürlich auch im Buddhismus auf. Der Buddhismus arbeitet mit der Idee von Lehrer-Schüler-Verhältnissen. Der andere Aspekt, das ist so das, was ich vorhin versucht habe, irgendwie zumindest aus psychologischer Sicht darzustellen, kommt beim Seneca, ist das die Menge, also der Rest der Bevölkerung, die sich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Und er stellt einfach fest, dass das vielleicht keine gute Idee ist, denen zu folgen oder hinter denen herzulaufen. Stilistisch führt er das noch ein bisschen auf die Höhe, indem er schreibt, auf nichts müssen wir mehr achten als darauf, nicht nach Art des Herdenviehs der vorauslaufenden Schar zu folgen. Wir würden dann nur den meistbetretenden, nicht aber den richtigen Weg wählen. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, wenn wir das machen, was bei uns hier die Masse macht, landen wir irgendwo anders, aber nicht da, worum es eigentlich im Buddhismus oder in der Stoa geht. Und doch verwickelt uns nichts in größeres Unheil, als dass wir uns nach dem Gerede der Menge richten, in dem Wahne, das sei das Beste, was sich allgemeinen Beifalls erfreut. Wo es sich um Fragen der Menschheit handelt, sind wir nicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass der Mehrzahl das Bessere einfalle. Der Standpunkt der großen Masse lässt gerade den Schluss auf das Schlimmste zu. Und das finde ich eine interessante Formulierung. Offensichtlich ähnliche Situation wie auch heute. Das, was in der Masse oder in der großen Bevölkerung als die erstrebenswerten Dinge referiert werden, Reichtum, Ruhm, Geld, Luxus, tolle Erlebnisse, ist all das, was uns von diesem inneren Zufriedenheit, von dem inneren Glück in die falsche Richtung führt. Und das ist offensichtlich nicht nur heute ein Thema, sondern das war auch schon vor 2000 Jahren ein Thema. Sehr ähnlich, zumindest aus der Perspektive von Seneca. Daher halte ich mich, worin die Stoiker alle übereinstimmen, an die Natur, von ihr nicht abzuirren, nach ihrem Gesetz und Beispiel sich zu bilden, das ist Weisheit. Glücklich also ist dasjenige Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Und das ist auch ein spannender Satz oder ein interessanter Gedanke. Einmal bringt er diesen Begriff der Weisheit. Das ist innerhalb der Stoa bzw. der griechischen Philosophie ein Megakonzept. In der griechischen und römischen Philosophie geht es im ersten Schritt um Einsicht, um Weisheit. Das ist auch eine Parallele zum Buddhismus. Auch im Buddhismus geht es um Einsicht. Das heißt, um die Funktionsweise, wie unser Geist funktioniert, wie die Welt funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert. Und auf Basis dieser Einsicht entsteht dann ethisches Verhalten. Er geht einen Schritt weiter und definiert das schon, was er unter einem glücklichen Leben versteht. Und zwar ist das ein Leben, was in Einklang mit der Natur bzw. mit seiner eigenen Natur entsteht. Und da haben wir zwei Aspekte und das ist auch interessant. Also die Verknüpfung erstens unseres Lebens mit dem Größeren, also mit der größeren Natur. Das wäre in heutiger Sprachform, wäre das die Ökologie, dass wir schauen, dass unser ökologischer Fußabdruck so klein wie möglich ist, dass wir so wenig Unheil wie möglich produzieren, dass wir schonend mit unseren Rohstoffen umgehen. Der zweite Aspekt ist, dass es auch unsere innere eigene Natur gibt. Das ist natürlich auch sehr buddhistisch. Das heißt, dass jeder und jede ein eigenes Thema hat, was es gilt, im eigenen Leben zu entwickeln. Sie arbeiten auf zwei unterschiedlichen Ebenen, die zusammengehören. Aber es sind sozusagen zwei unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Sache. Und das finde ich sehr spannend, weil dieser Aspekt Leben im Einklang mit der Natur auf verschiedenen Bedeutungsebenen ist eines der Grundkonzepte innerhalb der Stoa. Das hat schon Zenon so formuliert, der historische Begründer der stoischen Lehre. Und dieses Thema, im Einklang mit der Natur zu sein, zieht sich also von ihm durch die ganze Lehrer-Schüler-Beziehungen innerhalb der Stoa durch. Und finde ich, ist ein Konzept, was heute immer noch absolute Aktualität hat. Das Thema werden wir dann uns in den folgenden Veranstaltungen ein bisschen genauer anschauen. In diesem kurzen Text hat er viele Themen berührt, die, denke ich, auch für uns selbst interessant sind. Ohne Ziel kein Weg. Erst muss man sich mal überlegen, wo man hin will, und dann kann man sich überlegen, wie man dorthin kommt. Unsere Definition des Ziels wäre, wie schaffen wir es, ein glückliches, zufriedenes Leben zu leben. Dann das Thema, suche dir einen Lehrer. Dann das Thema, folge nicht der Herde, in Anführungszeichen. Dann Ausstieg aus dem Getriebensein im Alltag. Das ist so diese ganze Stressproblematik. Und das Letzte ist, lebe im Einklang mit der Natur. Also ich finde es wirklich spannend, wie einer diese ganzen verschiedenen Aspekte in einem kurzen Text zusammenfasst oder beschreibt. Ich glaube, das ist für heute erstmal genug. Danke.